Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist nicht wahnsinnig viel los in der Tennisszene. Im Moment verdiente Urlaube. Wir haben letzte Woche mit dem Tennispropheten Andreas Thürieu darüber gesprochen. Ganz komische Fluggesellschaften oder Fluggemeinschaften, die sich da aufgemacht haben, irgendwohin auf die Malediven. Alexander Zverev hat sich von einer Rutsche gestürzt. So viel habe ich gesehen bei Instagram. Aber ansonsten ist, glaube ich, das sportliche Highlight, dass am heutigen Montagabend zum Zeitpunkt unter Ausstrahlung Carlos Alcaraz in Miami eine Exhibition spielen wird gegen João Fonseca und dass bei der gleichen Veranstaltung Emma Raducanu natürlich eine Exhibition spielen wird gegen Amanda Nisimova. Und das gibt uns, lieber Tennisprophet, lieber Andreas Thürieu, das gibt uns ein kleines bisschen Muße und Zeit, dass wir sagen, komm, lass uns doch zurückschauen auf das, was bei den Männern passiert ist. Aufsteiger und Absteiger. Ich freue mich, dass du wieder Zeit
hast. Servus, mein lieber Freund. Ich freue mich sehr, dass ich Eingang gefunden habe in die Riverside Studios, was immer das ist. Aber ich sehe dich. Also du schaust fantastisch aus. Es ist ja in Wirklichkeit zeitig in der Früh. Das tut wenig zur Sache, aber meine Stimme ist noch ein bisschen Joe Cocker-mäßig. Man möge mir das auch zu Hause verzeihen.
Naja gut, anders hätte man dich natürlich nicht genommen, muss man auch ganz klar sagen. Ohne Joe Cocker, schwierig. Naja, so, die Männer. Ja, die Männer, ein Name ist schon gefallen, wollen wir vielleicht mit dem anfangen. Ein Brasilianer, Andi, wie weit oben hast du João Fonseca auf deiner Liste an Aufsteigern 2020?
Ja, ganz weit oben, also ganz, ich weiß nicht warum, er ist mir sehr sympathisch. Das ist aus der Distanz natürlich kein echtes Leistungskriterium, aber bei uns spielt das doch immer wieder auch eine Rolle, wie kommt einer rüber und so. Wirkt für mich sehr am Boden bescheiden, hat schon 2 Turniere gewonnen. Das letzte in Basel, das war für mich auch sehr bemerkenswert. Dazwischen immer wieder gute Leute geschlagen, ich glaube den Rublev irgendwo beim Grand Slam unterwegs einmal erledigt. Also das ist schon sehr, sehr gut. Für mich ist der Aufsteiger des Jahres. Ich habe jetzt gar nicht so genau nachgeschaut. Man kann natürlich auch relativ über die Jahre auch andere nehmen. Es wäre auch natürlich naheliegend der Herr Menschik sowieso, der aber dann, finde ich, noch mehr ausgelassen hat den Rest des Jahres als der Fonseca, vielleicht auch verletzungsbedingt, das mag schon sein. Ansonsten muss man erwähnen den Herrn Watschelrod, den ich als Franzose eigentlich besser oder als Namensfranzose besser aussprechen sollte, mit seinem Cousin. Das war für mich die Story des Jahres. Wen hast du noch so ad hoc auf dem Radar?
Naja, also von einem Spieler, von dem ich es nicht erwartet hätte und der aber übers Jahr immer besser geworden ist oder sich immer besser zurechtgefunden hat auf der ATP-Tour, ist Lerner Tien, der unter den Top 30 jetzt ist, der gesetzt sein wird bei den Australian Open. Und ich habe ja letzte Woche mit Jan de Witt gesprochen. Es ist natürlich schon so, dass Justin Engel, auch wenn er noch außerhalb der Top 100 ist, aber auch einen großen Sprung gemacht hat nach vorne. Und okay, der Justin spielt jetzt noch in erster Linie auf der Challenger Tour, hat aber auch auf der ATP Tour in Stuttgart schon Matches gewonnen, hat in Hamburg Jan-Lennard Struff geschlagen, ist natürlich noch nicht ganz so weit, wie jemand wie Fonseca ist, aber ist auch 2 Jahre jünger. Das darf man nicht vergessen. Und lass uns bei Fonseca bleiben. Was taugt dir an dem? Ich habe ein paar Dinge, die mir bei ihm...
Ja, also naja, in erster Linie natürlich das Spiel. Ja, und dann habe ich mir angeschaut, wie wahrscheinlich so viele von uns richtigen Tennis Insidern und großen Fans, wie ist diese Beschleunigung möglich auf der Vorhand? Und du siehst auch in Superzeitlupe nichts Besonderes, ja. Aber was der an Zug rausbringt, das ist für mich schon phänomenal. Ich sehe keine große Schwäche in dem Spiel. Ich finde, da, wenn ich jetzt sehr streng bin, dass er konditionell noch sehr viel gut machen könnte. Also wenn ich jetzt sage Babyspeck, ist es eine Frechheit, aber ein bisschen sowas vermeine ich noch zu sehen in seiner ganzen Konstitution, auch vom Gesicht her. Also da geht noch sehr, sehr viel in puncto Ausdauer und letztlich dann Stehvermögen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da wäre noch das größte Potenzial. Ist es ja auch von den Ergebnissen her dann, dass da eben mehr Consistency hineingehört. Und ich glaube aber, dass der, das strahlt auch aus, da von niemandem Respekt hat, dass der natürlich auch den Bonus hat, gegen einige noch immer nicht gespielt zu haben und dass man den fürchten wird in Bälde. Es ist ja jetzt, ich glaube, was hat er, Nummer 24 oder 25 schon, wem das nicht aufgefallen wäre. Also da könnte man jetzt wieder wetten, lieber Jens, wenn es wüsst. Aber Top 20, glaube ich, wäre zu schlecht für die Wette. Top 15 mindestens. Also, aber ich glaube auch nicht, dass wir es wetten brauchen. Also, wie du willst, es müsste uns ja dann noch eine vierte Wette einfallen, weil zwei haben wir ja schon lanciert. Vielleicht.
Lancieren ist übrigens ein Wort, das man viel zu selten hört. Lancieren
ja, danke,
ist ein sehr
danke
schönes
dir.
Wort.
Deswegen ist ja einer der wenigen Gründe, glaube ich, warum du mich immer noch einbaust in deine fantastischen Sendungen.
Was mir beim Fonseca schon mal taugt, ist, wie gern der für Brasilien Davis Cup spielt. Die haben ja in Griechenland gespielt, dort hat er gegen Tsitsipas gewonnen. Und das war aber nicht das erste, er hat im letzten Jahr auch schon gespielt. Und der hat ja immer eine Gefolgschaft von brasilianischen Fans. Ich war in Madrid, da habe ich ihn gesehen, da hat er ein Match verloren, das ihm im nächsten Jahr nicht mehr passieren wird. Aber da hat er ein Match verloren oder in Zukunft nicht mehr gegen Tommy Paul. Wo das ist, wenn du sagst Consistency, es hat viele Partien oder mehrere Partien gegeben von João Fonseca in diesem Jahr, wo er wahnsinnig viele Chancen gehabt hat und die dann nicht genutzt hat und deshalb das Match verloren hat. Also manchmal war er komplett ohne Auftrag. Gegen Jack Draper in Roland Garros, da bin ich drin gesessen, da hast du nach dem dritten Game schon gewusst, das kann er nicht gewinnen, außer der Draper überknöchelt sich. Weil da war der Draper einfach zu gut. Aber es hat eben ein paar Partien gegeben und das war eben in Madrid so gegen Tommy Paul. Die muss er einfach gewinnen und verliert dann, glaube ich, zweimal im Tiebreak, wenn ich es noch richtig habe. Und da bin ich auch im Stadion gesessen und da waren eben auch viele brasilianische Fans und das taugt mir natürlich, weil, und vielleicht können wir einen kleinen Exkurs machen, irgendwie passt es ja, einer der Spieler, die du, glaube ich, gerne magst, wenn ich unsere Konversationen der letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lasse, ist in diesen Tagen vor 25 Jahren, liebe junge Tennisfreunde, erstmals die Nummer 1 der Welt geworden. Und das ist ein Landsmann von João Fonseca, das ist Gustavo Kürten. Andi, magst du unseren jüngeren Hörern vielleicht einmal erzählen, ich habe nicht verstanden, wie der Tom damals, ich glaube 1997 war es, Thomas Muster nämlich, gegen den Kürten hat verlieren können, bei den French Open, aber er hat verloren und der Kürten hat dann das Turnier gewonnen, war sein erster Turniersieg überhaupt. Aber was, Andi, hat diesen Gustavo Kürten
so besonders gemacht? Ja, na eben das, also er kam, eigentlich ist er ja deutschstämmig, also das macht ihn, glaube ich, für uns eins vielleicht noch sympathischer, hat aber diese brasilianische Art gehabt und viel mehr, als es der Fonseca bis jetzt hat, also ein bisschen mehr outgoing und so weiter und natürlich everybody's darling. War aber dabei sehr, sehr am Boden. Ich habe ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, mit ihm auch mich zu unterhalten. Da gab es ja auch Davis Cup in Brasilien gegen Österreich. Und diese Partie, die du angesprochen hast, die habe ich damals kommentiert vor Ort mit dem Alex gemeinsam. Und wir haben auch gesagt, also es ist ein Gmade Wiesen. Ich glaube, das war am Friedhof der Stars in Paris, dieser Zweierchord. Also ein kleineres Stadion jedenfalls, das so einer Stierkampfarena glich. Und da war natürlich ungleich mehr.
Das war dann der Kortnummer.
Ja, danke dann der dir, ja genau. Ich verwechsel das über die Jahre, wie die genau nummeriert sind und heißen. Aber du hast natürlich recht. Und dort hat sich das zugetragen und alle haben natürlich gut Muster. Sieger 95 immer noch eine ganz große Nummer, vor allem auf Sand. Aber selber hat er irgendwie eine eine Verunsicherung und Zweifel ausgestrahlt von Anfang an. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und der hat natürlich Respekt gehabt. Er kannte den Kürten nicht. Der wiederum, ähnlich einer Geschichte, die du letztes Mal erwähnt hast, was ganz wichtig ist, so unterm Radar aufgetaucht ist, aber mit 3, 4, 5 Challenger-Titeln en suite gekommen ist. Und da hat man schon gewusst, naja, also ganz schlecht ist er nicht drauf. Und es war ihm völlig wurscht. Ja. Und er hatte damals den Larry Passos, einen ganz legendären Coach, der ihn geführt hat, der sich später auch um Tamira Paschek gekümmert hat, etwas weniger erfolgreich, aber das war so ein ganz, ganz großer, auch im Coaching, und ganz ein netter Kerl, der auch Insights gewährt hat damals noch. Und der Guga, naja, der hat so ausgestrahlt, eine Lockerheit, auch eine Wurstigkeit. Und ich glaube, es war ein Effekt des sich selbst Überraschens. Vor allem in dieser Musterpartie, die sich ja dann zugespitzt hat, im 5. Satz, wenn ich mich richtig entsinne, Break vor Muster und so, und wieder hast gesagt, das ist unverlierbar, dann natürlich irgendwie das Rebreak, und der Muster hat einen strategischen Fehler gemacht, den ich bis heute, den niemand begreift, auch wenn er sich jetzt, kann man sich ja gern auf YouTube nochmal anschauen, Muster Gustavo Kürten 97 Roland Garros. Und da sieht man, wie der immer im letzten Satz stur dem auf die Rückhand serviert hat, und der Guga ein, und der ist ja schon dort gestanden mit geschlossenen Augen und hat diesen fantastischen Rückhand einhändig Longline hinuntergedroschen, die Linie jedes Mal, und der Muster so, als wäre das jetzt das erste Mal, und das wäre völlig überraschend. In Serie hat er dort hier serviert. Also das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Und dann war auch beim Muster erkennbar gegenüber sonst so ein bisschen auch zum Ronny hinaus, der leider nicht mehr lebt, seinem Coach und Mentor und auch Manager, immer so quasi ein bisschen destruktive Blicke und doch ins Jammern hinein. Das habe ich nicht verstanden. Ich finde auch, so wie du sagst, das war eigentlich nicht notwendig. Andererseits war es die Geburtsstunde eines ganz, ganz Großen, der dreimal erfolgreich war in Roland Garros, der auch, wie du sagst, das Masters gewonnen hat, der dann genau vor 25 Jahren oder so Nummer 1 der Welt war. Also das ist mir auch alles untergekommen. Und da sieht man eben, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Jetzt rede ich schon daher wie die anderen alten Deppen. Aber ich bin ja selber einer, aber ich bin froh, das alles erlebt haben zu dürfen. Und was mich speziell so fasziniert hat, war, ich bin dann damals auch gegangen zum, aber wie hat der Kassen, ein ehemaliger Rapid-Spieler, ich habe es leider vergessen, der war der Österreich- und Deutschland-Vertreter für Diadora, und der hat dann mir natürlich aufgrund meines Schwedenwahns diese blau-gelbe Dress in allen Varianten zur Verfügung gestellt. Vielleicht erinnert man sich noch, auch Kafelnikow hat das getragen, umgekehrt. Da war gelb der Hauptton im Leiberl, und da hat sogar auch Schuhe, falls du die jemals getragen hast, die waren ja damals in, so knöchelhohe Schuhe gegeben, die waren aber schwer. Aber es hat man hat einen guten Halt gehabt drinnen. Und es gab eben auch blaue mit dem gelben Streifen von Diadora, und ich habe mir die gelben bestellt. Da war ich, glaube ich, weltweit der einzige, zumindest Journalist, der die bekommen hat. Ja, also das hat jetzt mit Kürten selber wenig zu tun. Schlägermäßig hat er gespielt, dasselbe Gerät wie der Muster jahrelang, dann natürlich auch anders angemalt, also auch ein Head-Stratege. Ja, was waren so deine Eindrücke? Also mich hat der begeistert, und damals, ich habe es nicht glauben können, dass er den Muster raushaut.
Ja, und ich dachte halt, dass mit dieser Rückhand, mit dieser Bewegung von der Rückhand, die du angesprochen hast, dass er dem Muster eben, der Muster mit dem Vorhand Cross mit als Linkshänder, dass er dem nichts tun kann, aber er konnte ihm was tun. Und was mir halt aufgefallen ist, wie früh der es geschafft hat. Normalerweise muss man sich das ja immer erarbeiten, die Gunst des Publikums. Dass man sagt, okay, über Jahre schaut man sich jemanden an, und dann feuert man jemanden an. Aber beim Kürten hatte ich damals schon 1997 den Eindruck, der kommt auf den Platz und mindestens die Hälfte des Stadions mag den. Weil er irgendwo ein einnehmender Typ war. Ich habe auch vorhin gerade überlegt, hat man den irgendwo mal richtig grantig gesehen? Also wenn ich an Gustavo Kürten denke, auch auf dem Platz, okay, da wird es natürlich Situationen gegeben haben, wo er nicht happy war mit sich. Aber so als Typ, wenn man es da sieht, wenn ein Rio de Janeiro die Trophäe überreicht, das ist für mich gute Laune einfach. Und was ich dann immer ein bisschen übertrieben gefunden habe, okay, dieses Herz, das er da reinbaut in die auf den Center Court vom Philippe Chatrier, ja, Okay, kann man machen, muss man nicht machen, ist jetzt nicht so sehr meins, aber für ihn war es irgendwie stimmig. Und natürlich, was bei ihm Wahnsinn war, fand ich die Beinarbeit ganz einfach.
Ja.
Weil der ist über den Platz geflogen, natürlich ein ganz anderer Typ als Alcaraz, aber weil er viel schmächtiger war. Aber die Beinarbeit habe ich gigantisch ja. gefunden.
Ich möchte nur ein kurzes Erlebnis erzählen, bevor wir, also wir schwelgen in der Vergangenheit, liebe Hörer. Hörerinnen und Hörer.
Ja, das macht ja nichts.
Aber ich war einst in Rom entsandt. Ich weiß natürlich das Jahr nicht mehr. Da bin ich selber hingefahren. Und da war es ja noch viel einfacher, auch überall, wenn man sich ausgekannt hat und schon rechtzeitig dort war. So, also auch Katakomben zu erwischen, die sonst verschlossen sind. Und ich habe es natürlich geschafft, ohne irgendwelche Beächtigungen, da mich auch in den Players-Bereich hineinzuschleichen. Und da liegt der Guga Kürten, das war so ein Comeback nach einer Verletzung, er hat dann den Anschluss nicht mehr geschafft, auf seiner Liege wird massiert, sieht mich, zieht dann Grinser auf und schreit quer durch den Raum, hey Zagallo, how are you? Und ich habe keine Ahnung, wer Zagallo war, aber ich habe mich so gefreut, ich habe Gänsehaut gehabt, das war wie so ähnlich wie der Roger Federer, den ich ja auch kenne, seit er 15, 16 ist, und der mich auch kannte und später mich begrüßt hat in Paris mit ähnlichen Ovationen, weil sie dich gefreut haben, dass halt so ein verrückter Typ da ist, der sie befragt und die anderen waren doch eher Steifzähne, wie man so sagt. Also das war, glaube ich, mein Vorteil. Ein bisschen auch dieses nicht ganz ernst nehmen zu sein, das hat denen gefallen. Und ja, also das war so ein Erlebnis, wo ich jetzt noch Gänsehaut kriege. Kann man vielleicht schwer nachvollziehen, aber wenn du da durchgehst und auf einmal schreit er nur mit Lendenschurz bekleidet in deine Richtung etwas und würdigt dich sozusagen. Das hat mir große Freude gemacht.
Ja, jetzt sagst du, Schauer von Secker, auf dem Boden geblieben. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt. Man sollte schon wissen, das hat mir der Matthew Futterman von der New York Times beziehungsweise von The Athletic erzählt, die Familie von Secker ist eine der reichsten überhaupt in Brasilien und deshalb kann sich der gute Joao auch aufs Tennis komplett konzentrieren. Ja, also Matt Futterman hat mir gesagt, der verzichtet auf Werbepartner, weil er die damit einhergehenden Verpflichtungen nicht möchte. Weil er möchte, dass er Zeit fürs Tennis hat und dass er nicht für irgendeinen Sponsor dann für einen ganzen Tag irgendwo hinfahren muss, was anstrengend ist. Aber er bringt eine gewisse Cockiness mit, der Fonseca, aber das ist ja okay. Also mir taugt unheimlich, das hat mir schon bei diesem Sieg in Buenos Aires, da hat es mir getaugt, wie schnell er die Richtung wechseln kann mit der Rückhand. Dieser Rückhand-Longline, der nicht immer funktioniert, natürlich macht er damit noch Fehler, aber das ist schon echt stark. Da hat er gegen Cerundolo im Finale gewonnen. Und in Basel muss man natürlich auch sagen, ich meine, Basel war ein ganz schwieriges Turnier. Andi, wir beide waren in Wien, was ein herrliches Turnier war. Aber Basel war natürlich in diesem Jahr so geprägt von Aufgaben und vielleicht sogar überhaupt nicht antreten. Aber gut, es war für das Turnier dann super, dass es der Fonseca gewonnen hat. Und ich glaube echt, also da gehe ich keine Wette ein und du auch nicht, dass die Top 15 sehr wahrscheinlich sind im nächsten Jahr. Weil er natürlich jetzt auch eine bessere Auslosung hat.
Braucht man nicht wetten, oder wir wetten und behalten uns jeder gleich den Einsatz. Also das geht auch. Das wäre eine relativ sichere Wette. Lieber Jens, ich möchte sozusagen, damit wir das große Ganze im Hühnerauge behalten, jetzt die Gegenfrage an dich stellen. Aber Fonseca, ist das auch deine Number One, wenn man so Aufsteiger an sich einmal anschaut?
Naja, schon. Einfach, weil er mir am besten gefällt, aber der von dir angesprochene Valentin Vacherot, das ist natürlich die geilste Geschichte irgendwie. Das muss man schon auch wieder sagen, ja, weil der fährt dann nach Shanghai, weiß gar nicht, ob er fix in der Quali war, aber kommt dann in die Quali und gewinnt dann ein Match nach dem anderen und das Schöne fand ich beim Vacherot, er gewinnt dieses Turnier, wo halt alles zusammenkommt, wo alles passt. Schlägt auch Djokovic im Halbfinale. Für mich schon eine der größeren Überraschungen, weil ich mir gedacht habe, okay, der Djokovic, wie oft wird Djokovic noch die Chance haben tatsächlich, dass er ein Tausender-Turnier gewinnt? Das wäre eine riesige Chance gewesen. Und die hat er nicht genutzt. So. Aber der Vacherot fährt dann, der nächste Auftritt ist in Basel. Und du denkst dir, okay, ein Tagesfliege, da wird nichts mehr. Und spielt aber dort dann ein fantastisches Match gegen Taylor Fritz in der ersten Runde. Das er zwar knapp verliert, fährt dann weiter nach Paris, wo er eine Wildcard kriegt, gewinnt wieder gegen den Rinderknecht, gegen seinen Cousin. Also ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen unfair zu sagen, dass das eine Eintagsfliege ist. Das Einzige, was ich, bei Vacherot jetzt nicht so lässig finde, wenn wir über Aufsteiger reden und wenn du sagst, Schaaf und Secker, Jakub Menzig, ich habe den Tieren mit reingebracht, Lerner Tieren, das sind halt lauter junge Buben. Valentin Vacherot ist, glaube ich, 26 oder 27. Das nimmt mir jetzt nicht die Freude, aber das ist für mich halt jetzt kein junger Bub mehr. Und vielleicht ist es deshalb, vielleicht habe ich ihn deshalb nicht ganz oben auf meiner Liste.
Naja, ich eigentlich schon. Also immer, für mich ist es emotional die viel bessere Geschichte, als wenn ein Junger, von dem man es ja schon erwartet, da in solche Sphären aufsteigt und ein noch größeres, wir reden ja von einem Tausender bitte, ja, entscheidet. Du hast natürlich recht gehabt, weil der war nicht einmal in der Quali drin und einer hat rausgezogen. Dadurch ist er in die Quali hineingerutscht. Und dann hast du gesehen, was aber möglich ist. Und für mich ein Paradebeispiel dessen, ich weiß nicht, dieser 26 oder so, liege ich, glaube ich, nicht ganz falsch daneben, vielleicht zwischen 24 und 26, aber du hast schon recht vom Alter her. Nun muss man ja eines sehen, dass das auch einer war, der immer unterm Radar gewesen ist und den überhaupt keiner beachtet hat. Und da sieht man aber wieder, was persönlich möglich ist, wenn man dann einen Glauben an sich selber entwickelt, wenn man eine auf der Rolle ist und das selber laufen lässt, was ja, finde ich, das Schwierigste ist. Du kannst einmal ein, zwei Partien am Stück ein bisschen dich selbst überraschen, im Flow sein, aber das dann so durchzuziehen, auch mit Nerven und all dem, der Konstellation gegen den eigenen Cousin, der eigentlich der älter ist, der immer ein bisschen ein Vorbild von dir war und dann schlagst du den auch noch. Und also diese ganzen Aspekte, und du siehst aber, wie eng das in Wahrheit ist, dieses ganze Welttennis. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Djokovic nicht den Vacherot gekannt hat, ja. Dass der wahrscheinlich nicht einmal den noch je gegrüßt hat. Und dann stehst du gegenüber am selben Platz mit dem, ich glaube, im Semi, ja, und spürst gegen den größten aller Zeiten den Ergebnissen nach. Das kann ihm niemand absprechen und immer noch einen Ausnahmespieler. Und gewinnst, ja, und das ist dann schon, und da nicht, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen Pause hast, du kommst ja ins Nachdenken und das alles nicht passieren zu lassen, aber was für mich der große Aspekt ist, ist, da kann man sagen, okay, wenn der das nicht gewonnen hätte, würde kein Schwein den Namen je kennen und der wäre weiter jetzt Nummer 200 irgendwas und das ist aber was auch möglich und an diese Chance, an diesem Beispiel gemessen zu glauben, das bitte ich viele andere, die vielleicht schon dran sind, das Handtuch zu werfen. Du kennst diesen Spruch, der auch in meinem Genre bei den Coaches und so natürlich gang und gäbe ist. Genau wenn du aufgeben willst, bist wahrscheinlich am knappsten schon dran an dem Erfolg, für den du dein Leben lang gearbeitet hast. Also da gibt's dann auch schön grafische Darstellungen, wo einer graubt und graubt und dann endlich, und man sieht von außen, wo der dann an dem Höhleneingang ist, den er immer gesucht hat. So nur als optisches Beispiel, und das ist für mich schon, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil so etwas ja möglich ist. Und das siehst du eben da nur im Sport, aber auf einer Weltbühne, und das sind die Dinge, die mich nach wie vor begeistern, nicht nur im Tennis.
Ja, ist auf jeden Fall so. So, wenn du irgendwo eine, ja, Leichtathletik ist immer schwierig, weil da hat man zu wenig Einblick, aber wenn wir auf die Tennisszene schauen, so wie du, so wie ich, und dass man dann trotzdem immer noch überrascht wird,
das ist
schon was Schönes.
Ja, es ist nie so wirklich predictable. Ich meine, ich hätte ja auch, man kann natürlich Coco Gauff-Fan sein, aber ich erwähne das noch einmal, weil natürlich auf Sand für mich es am unwahrscheinlichsten war, dass der Grand Slam gewinnt. Es ist passiert, also da ist wieder diese vielleicht auch wenig Erwartungshaltung, aber man soll sich selber nicht Chancen nehmen oder sich kategorisieren lassen in irgendeine Richtung und sich ein bisschen einreden, ich kann nur auf Hardcore gut spielen, ich brauche das und das und das. Alles wurscht in Wirklichkeit.
Gibt es irgendjemanden, von dem wir sagen, und ich hätte eigentlich als Absteiger, also gut, hast du Absteiger auch oder Leute, wo du sagst, okay, da müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen. Ich habe tatsächlich einen, nehme aber diesen einen sofort wieder aus der Verlosung. Ich sage den Namen jetzt noch nicht, weil er natürlich nichts dafür kann, dass es mit ihm eigentlich relativ weit, nicht ganz weit, aber relativ weit zurückgegangen ist in der Weltrangliste. Hast du jemanden, wo du sagst, nein, das
du hast wieder einmal gut. Deine Hausaufgaben besser gemacht als ich. Damit habe ich nicht gerechnet. Daher habe ich gar niemanden, mir fällt da keiner ein auf die Gachen. Ja, sicher, Tsitsipas zum Beispiel. Also ist für mich eine große Enttäuschung. Wenn man so will, ein Kaspar Rüd gemessen daran, dass der Nummer 2 der Welt war und in 3 Grand Slam-Finale gestanden hat, ohne Chance zu, aber immerhin. Also, aber das ist ja jetzt nicht so, dass einer aus allen Wolken aus der Weltrangliste weg wäre. Vielleicht nur nicht aufgrund einer Verletzung. Aber jetzt bin ich schon gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst, den ich nicht aufhabe.
Nein, es geht in die gleiche Richtung. Also Daniil Medvedev hätte fast die Saison noch gerettet. Er hätte dieses Turnier in Shanghai verliert gegen Rinderknecht. Im Halbfinale war es, glaube ich, von Shanghai. Wenn er das gewonnen hätte, wäre er vielleicht sogar nach Turin gefahren, aber ist jetzt nicht mehr Top 10. Andrei Rublev, komplettes Debakel gewesen, ist nach seinem Maßstab. Und ich, aber wie gesagt, ich nehme ihn wieder aus der Verlosung. Aber Arthur Fies ist jemand, von dem man vielleicht auch mehr erwarten hätte können. Aber der arme Kerl hat ja sich da durchgeschleppt gegen Jaume Munar bei den French Open. In der zweiten Runde war es, oder war es in der dritten Runde. Und hat dann mit einem Ermüdungsbruch, war dann fertig mit der Welt danach. Und hat dann noch ein Turnier, da habe ich ihn sogar gesehen, in Toronto und live nämlich. Und danach kommt er nicht mehr. Also nehme ich Arthur Fies aus dieser Gemengelage raus und die zwei Russen. Also Medvedev war, glaube ich, wirklich kurz davor. Ich habe vor einem Jahr habe ich gesagt, ich glaube, dass der Medvedev nach dieser Saison aufhören wird. Dann läuft das ja richtig beschissen. Er trennt sich von seinem Coach. Zudem vielleicht auch noch kurz ein Wort. Er trennt sich von seinem Coach. Und Thomas Johansson kommt ins Bild und plötzlich läuft es im Herbst wieder besser. Und jetzt wird der Medi natürlich weitermachen. Aber ich habe, glaube ich, ein Interview gehört von ihm, wo er gesagt hat, im Sommer hat er sich die große Sinnfrage auf dem Tennisplatz gestellt. Und nicht, dass ich recht haben wollte in diesem Zusammenhang, weil ich mag den Medvedev ja, weil er immer unterhaltsam ist und weil er bei den Pressekonferenzen nach wie vor die Nummer 1 ist auf der ATP-Tour. Aber fast hätte ich recht behalten. Und Arthur Fies, wie gesagt, das ist einfach schade, dass der halt auch unfassbar von seiner Athletik lebt, dass der ein halbes Jahr im Grunde genommen nicht spielen hat können. Und das kurz, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, Gilles Servara, der Ex-Coach von Daniil Medvedev, hat ja wieder einen neuen Schützling gefunden. Und das ist der, dessen Name in einem Kreuzworträtsel immer gut kommt. Das ist der junge Amerikaner Nishesh Basavareddy. Der ein bisschen zurückgefallen ist in diesem Jahr. Ich glaube 142 oder so ungefähr um den Dreh herum. Von dem hat man vielleicht auch ein bisschen
mehr. Jetzt habe ich gelesen. Schön für den Herrn.
Für alle Beteiligten. Schön, dass alle einen Job haben.
Vielleicht, wenn ich noch ein Wort zu Medvedev ergänzen darf. Der ist ja auch mir teils sehr sympathisch. Andererseits kann ich das Tennis wegen, also ich kann ihm nicht zuschauen. Und das ist wiederum eine Parallele zu mir. Ich kann mich erinnern, da war mir gespielt irgendein Journalisten-EM-Finale, glaube ich, gegen irgendwen. Und da sind die Leute weggegangen, weil sie gesagt haben, das Gestoße kann man sich nicht anschauen von dem Thürieu. Also ist eine entfernte Parallele, vielleicht auf Weltklasse-Niveau. Man sieht aber, was da mit eigenen, selber gestrickten Möglichkeiten dann doch drinnen ist. Also, und das andere ist dieser natürlich, finde ich, fantastische Schmäh, den du auch schon wieder, man kann ja nicht vom britischen Humor sprechen bei einem Russen, aber er ist wirklich, er hat, also ich finde ich einen super Schmäh, und er hat auch diese Attitüde, die mir immer so gefallen hat, auch dieses Rebellische an sich, wo er damals, als er groß auf den Plan getreten ist, vielleicht erinnert euch noch, ich glaube, es war beim US Open das ganze Stadion, den sie hatte, schon früh im Turnier, und er hat gesagt, danke dafür, weil genau deswegen spiele ich noch besser. Und da haben dann ein paar sogar applaudiert, und da hat er sich die Leute geholt mit der Zeit. Also der ist jetzt auch einer, wo man sich eigentlich freut, weil immer, also wenn er sein Leistungsvermögen abrufen kann, immer irgendwas möglich ist. Und der ist dann halt auch leider einer, der ein bisschen hier und da herumfällt und so weiter, und wo sich dann Kontroversen ergeben. Aber das alles gefällt mir ja in Wahrheit. Also der Typ ist sehr, sehr interessant. Ja. Ich weiß nicht, könnte man jetzt prognostizieren, Ich finde, es kann nur bergauf gehen für einen Spieler mit so einem, mit solchen Anlagen.
Ja, ich glaube auch, weil Medvedev hat ein einziges Match gewonnen, 2024 bei Grand Slam-Turnieren. Es ist statistisch, glaube ich, unmöglich, dass es noch schlechter wird. Und deshalb glaube ich auch, dass es im nächsten Jahr wieder aufwärts gehen wird. Er hat ein paar gute Ergebnisse gehabt, hat endlich wieder ein Turnier gewonnen. Und auch wenn es nur ein kleines war in Almaty, aber er hat es gewonnen. Und ja, ich mag ihn auch und ich glaube irgendwie, gut, im letzten Jahr, da ist er im Winter Vater geworden, ist dann eigentlich ohne Vorbereitung nach Australien gekommen, also zum zweiten Mal Vater geworden. Und schauen wir mal, ob es besser wird im nächsten Jahr. Schauen wir mal, ob wir, der Tennisprophet Andreas Dürieu und ich, vor Weihnachten noch einmal ein Thema finden. Möglich ist es. Ist aber auch möglich, dass
merke
wir kein
mein
Thema
lieber Freund,
finden,
und jetzt unterbreche ich dich leider. Du leitest den Schluss schön elegisch ein. Der wird aber bald stattfinden, aber mit einem Kniefall vor dem großen Thomas Gottschalk, ja, der leider ja jetzt keine so lustigen Zeiten hat, würde ich sagen, bitte lass mich noch verlängern. Ich wollte den Namen Draper nicht unerwähnt lassen und den noch ganz kurz aufs Tapet bringen, weil der ja dann auch verschwunden ist, allerdings schuldlos. Und wenn man schaut, wie der begonnen hat, und du hast das schon gesagt, also der hat auch den Alcaraz weggeschossen dort. Ich glaube, es war in Indian Wales. Nein, Indian Wales war der andere, oder?
Ja.
Aber sehr in
Indian
Wales,
ja, 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 ja,
Indian Finale, Wales. Auch einen Rune möchte ich erwähnen, der natürlich sehr, wie sagt man, hochschaubahnartig sich präsentiert hat, bevor diese fürchterliche Verletzung kam. Aber das sind alles Leute, vor allem der Draper, also wenn der drauf ist, sogar auf Sand, du hast das ja gesagt, von Secker und so, und der kann auf allen Belegen spielen, der ist auch fit, er ist vielleicht nicht vom Charisma her der ganz große Reißer, aber vom Tennis her muss ich schon sagen, also nicht nur ich, aber ich, jetzt kann man auch an Shelton noch einmal bringen. Ich habe gehört, unser lieber Freund, der Turnierdirektor von München, der hat gemeint, auf einen Tipp völlig ohne Begründung. Er glaubt, dass Shelton im US Open Finale sein wird. Das glaube ich nicht. Aber spielerisch erinnert er mich an einen Draper. Das sind so, finde ich, ähnliche Charaktere, die zwar. Und mit der Draper hat mir persönlich sehr imponiert, das wollte ich noch gesagt haben. Ansonsten leider werden wir uns verabschieden müssen von Mofis, der in Auckland noch einmal aufgezeigt hat. Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein, außer dass ich auch große Legenden, vor denen ich immer den Hut ziehe, noch einmal erwähne. Leider ist der Niki Bilic nicht mehr unter uns. Und auch sein Vornamensvetter Nicola Pietrangeli, wer ihn noch kennt aus Italien.
Sein Platz kennen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.